Die Folge ist perfekt für dich, wenn du dir überlegst, BAföG zu beantragen, um dein Studium zu finanzieren. Für das ganze Thema haben wir heute einen Gast, der sich mit dem Thema besser auskennt wie wir, und gemeinsam werden wir einfach zusammen sozusagen hier jetzt BAföG beantragen, damit du genau weißt, auf was du achten musst, wenn du dich dafür bewirbst. Viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Und wie angekündigt, wir sind nicht alleine, sondern wir haben den Gast da, nämlich den Olli von Studis Online. Olli, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein kann.
Sehr gerne. Das ganze Thema BAföG, ich finde, es hat so diesen Ruf von einer Papierschlacht nach der anderen, die auf einen zukommt. Bevor wir uns aber jetzt diesem ganzen formellen, hey, wie bewerbe ich mich für BAföG eigentlich, widmen, lass uns erstmal kurz darüber sprechen, was ist BAföG eigentlich?
Gut, der Name muss man auch einmal aussprechen, im Kompletten heißt Bundesausbildungsförderungsgesetz, gibt es seit 50 Jahren, dieses Jahr ist tatsächlich Jubiläum und sollte eben denjenigen, deren Eltern nicht so viel Einkommen haben, und bis zur Einführung gab es eben nur Stipendien, die ja nicht garantiert sind, und dann muss man immer Angst haben, kriegt man das weiterhin. Das BAföG sollte stattdessen garantieren, wenn eben die Eltern nicht genug Einkommen haben, um einen zu finanzieren, dass das Studium dann halt eben vom Staat gesponsert wird. Und demzufolge kommt es eben vor allem auch aufs Elterneinkommen an, wie viel es denn geben kann.
Okay, super. Das sind jetzt schon die ersten Randbedingungen, die wir da jetzt mal gehört haben. Jetzt stellen wir uns einfach vor, der Fabi ist nochmal 19 Jahre jung und möchte BAföG beantragen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es kommt immer darauf an, wie viel Geld oder wie viel finanzielle Mittel sozusagen die Eltern einem zur Verfügung stellen. Das heißt, Fabi mit 19, Eltern müssen welche Summe oder dürfen nicht über welcher Summe verdienen, dass man überhaupt BAföG beantragen darf oder kann?
Also grundsätzlich gibt es halt erstmal so das Fiktive, darf man überhaupt BAföG kriegen? Das ist beim 19-Jährigen, der von der Schule kommt, keine Frage. Wer schon älter ist, schon Ausbildung hat und so, da gibt es dann immer noch mehr, was heißt Probleme, also da muss man genauer schauen. Aber wenn man wirklich einen 19-Jährigen hat, der von der Schule kommt, da kann man davon ausgehen, fürs Studium grundsätzlich ist der oder die BAföG berechtigt. Und dann kommen eben in der Regel die Eltern ins Spiel, weil die ja noch keine Ausbildung abgeschlossen hat. Und da fängt es dann schon wieder an. Man möchte immer gern so eine feste Zahl haben, aber die kann man nicht geben, weil abhängig davon, ob die Eltern selbstständig, Beamte, Angestellte sind, variiert das schon mal, weil die entsprechend vom Brutto ja mehr oder weniger für Rente und so weiter abgeben müssen. Und wenn man noch Geschwister hat, für die sind die Eltern ja auch unter Umständen unterhaltspflichtig, für die gibt es dann auch noch Freibeträge, sodass das dann höher steigt, der Freibetrag. Aber es sind aktuell, also ab dem Wintersemester jetzt 21, 22, schon mal bei verheirateten Eltern, wenn sie getrennt sind, gibt es getrennte Freibeträge, also die sind insgesamt höher, weil ja jeder seinen eigenen Haushalt dann hat, aber für Verheiratete ist es auf jeden Fall schon mal 2.000 Euro vom Netto, kann man ganz, ganz grob sagen. Aufgrund dieser vielen Pauschalen und Dinge, die da kommen, ist das halt eine sehr, sehr grobe Rechnung. Deswegen gibt es bei uns ja den BAföG-Rechner bei BAföG-Rechner.de, um dann da genauere Auskünfte zu bekommen und nicht nur so eine extrem grobe Ansage.
Okay, BAföG-Rechner.de, wir packen euch den Link in die Beschreibung. Dann lasst uns mal jetzt weitermachen mit der Story. Also ich bin jetzt 19, ich habe mich auf BAföG-Rechner erstmal umgeschaut, was so ungefähr, ob ich überhaupt ungefähr geeignet sein kann für einen BAföG-Antrag oder für BAföG als Zahlungsmittel für mein Studium. Wie geht's dann weiter? Also an welche Stelle melde ich mich, wo wende ich mich hin, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt mal BAföG beantragen?
Beim Studium ist es relativ einfach. Es gibt ja bei praktisch allen staatlichen Hochschulen, es gibt ja das Studentenwerk, das für Wohnheime, Mensa und so Sachen zuständig ist. Und genau bei dem Also wenn es eine ganz kleine Hochschule ist oder eine Außenstelle, ist das Amt dann vielleicht eher bei der nächstgrößeren Uni angesiedelt, aber beim Studentenwerk. Außer in Rheinland-Pfalz, da ist es bei den Hochschulen angesiedelt. Aber sonst überall in Deutschland beim Studentenwerk in der Regel der nächsten großen Uni in der Nähe. Manchmal gibt es dann noch Außenstellen, die dann bei großen FHs, die irgendwo anders sind, da auch noch ein kleines Büro haben. Aber erstmal kann man sozusagen nach dem Studentenwerk suchen und wird da wahrscheinlich dann auch das BAföG-Amt finden.
Okay, das heißt, man kann sich sozusagen an jeder Hochschule erkundigen zum Thema BAföG und da gibt es auch wieder jemand, der mich berät oder der den Fabi mit 19 jetzt, sage ich mal, berät, was er ausfüllen muss, welche Bescheide er braucht, welche Formulare, welche Entgeltbescheide von den Eltern und so weiter und so fort.
Ja, also man kann natürlich zum BAföG-Amt hin. Jetzt, wo Corona dann langsam ausschwingt, geht das ja dann auch wieder persönlich. Aber man kann auch online einen Antrag stellen. Also in vielen Bundesländern geht das noch nicht in allen, aber fast in der Mehrheit. BAföGdigital.de heißt das. Da wird man dann nicht mit den Formularen belästigt, die tatsächlich ein bisschen unübersichtlich sind. Dazu haben wir allerdings auch ausführliche Artikel für jedes einzelne Formblatt, wenn man das möchte. Aber bei dem digitalen Antrag, BAföGdigital.de ist wie gesagt vom Staat, kostet nichts. Da wird man durch Fragen geleitet, muss dann nur das angeben, was relevant ist und sieht dann nicht tausende Felder, die für einen dann aufgrund vielleicht gewisser Dinge gar nicht nötig sind. Das ist inzwischen ganz, ganz okay. Das war am Anfang vor ein paar Jahren noch ziemlich schlimm, diese Online-Anträge. Inzwischen kann man zumindest BAföG Digital wirklich empfehlen, dass man das nutzt. In manchen Bundesländern bekommen dann nämlich die Ämter die Daten auch gleich von diesem Antrag direkt und können damit schneller arbeiten, als wenn sie dann ein Formular ja selbst wieder nochmal eingeben müssen in das System.
Okay, das heißt, der Tipp ist schon mal online beantragen. Wie sieht es denn aus, online beantragen? Wir haben jetzt schon erfahren, hey, okay, im Prinzip alles, was die Eltern jemals gemacht haben, wann sie das letzte Mal wie viel Pfand abgegeben haben und wie groß ihre Rechnung für die Heizung war, spielt gefühlt auch eine Rolle. Kannst du uns
Nee,
so.
es geht ja um Ihr Einkommen vom vorletzten Kalenderjahr.
Genau, das wollte ich dich gerade fragen. So, wenn ich jetzt online beantrage, was für Daten sollte ich parat haben, damit das Ganze schnell geht?
Ja, also eigenes Einkommen und Vermögen sollte man Bescheid wissen. Also gerade beim Vermögen, wie ist der Kontostand? Der sollte am besten unter 8.200 Euro sein, weil sonst gibt es auch wieder Abzüge. Und gut, Einkommen, da geht es dann um das Einkommen, das man haben wird während der zu fördernden Ausbildung oder eben des Studiums. Das heißt, wenn man gerade noch jobbt, das ist egal. Und wenn man weiß, man wird im Studium erstmal nichts arbeiten, dann hat man da auch nichts anzugeben. Und wenn sich das ändert, das gilt übrigens ganz allgemein, auch wenn zum Beispiel Geschwister plötzlich anfangen zu studieren oder abbrechen oder sonst irgendwas, das muss man immer sofort im Amt melden, weil das kann halt Veränderungen bringen.
Das
Das ist
heißt jetzt,
grundsätzlich eine wichtige Sache.
aber für mich theoretisch, wenn ich jetzt, ich bekomme jetzt BAföG als Beispiel mal, oder der Fabi bekommt BAföG von 800 Euro und ich arbeite jetzt noch parallel, dann bekomme ich trotzdem weiterhin die 800 Euro oder?
Solange es unter 450 Euro im monatlichen Schnitt bleibt. Das heißt, wenn man in einem Monat 4.000 Euro verdient, aber den ganzen Rest des Jahres, wobei es geht, auch da muss man wieder aufpassen, es geht da um den sogenannten Bewilligungszeitraum, also in der Regel diese 2 Semester. Und in der Zeit, wenn man da einmal 4.000 oder sind ja sogar 5.400 Euro insgesamt verdient, und 12 Monate lang BAföG kriegt, dann wird es auch noch nichts machen. Erst wenn man auf Dauer über 450 pro Monat kommt es zu Abzügen. Alles, was drüber liegt, wird zu 80% vom BAföG abgezogen.
Okay, ich meine, wie du ja schon weißt, wir sind ja natürlich, wir kommen aus dem süddeutschen Raum. Das heißt, wir sind ja mit der schwäbischen Kultur groß geworden. Das heißt, wenn man das jetzt auf unsere Denkweise übertragen würde, würde ich jetzt sagen, wenn ich BAföG bekomme, sollte ich eigentlich gucken, dass ich nicht mehr wie 450 Euro verdiene, weil sonst verschenke ich sozusagen wieder Geld, oder? Kann ich das so sagen oder ist das falsch?
Ja, man verschenkt schon was. Also wenn man sollte jetzt, muss nicht auf den Cent achten und da jetzt seinem Arbeitgeber Ärger machen, nur weil man jetzt 3 Euro insgesamt zu viel verdient. Das wirkt sich ja so gut wie fast gar nicht aus. Also da ist es dann auch nicht wert. Aber grob gesagt sollte man halt 5.400 Euro im Jahr nicht überschreiten, weil sonst arbeitet man zum Teil umsonst, weil man hat natürlich weniger Schulden später beim BAföG. Da kommen wir ja vielleicht später noch zu.
Okay.
Aber auch das, würde ich sagen, ist es nicht wert, weil man wahrscheinlich vom Studium mehr abgehalten wird und sich das dann verzögert. Und dann hat man ja wieder am Ende ein Problem, weil es dann ja irgendwann das BAföG auch aufhört, weil das ja nicht unbegrenzt läuft, sondern eigentlich Regelstudienzeit. Und jetzt durch Corona gibt es Verlängerungen, aber normalerweise eben wirklich nur die Regelstudienzeit, die ja die wenigsten wirklich einhalten.
Das stimmt.
Und danach gibt es dann nur noch ein, zwar gibt es noch ein Jahr zusätzlich, kann man BAföG kriegen, dann aber vollständig als Kredit, den man auch wirklich vollständig zurückzahlen muss. Unabhängig
okay.
von allen sonstigen Vergünstigungen, die es gibt, diesen Teil, den man nach der Regelstudienzeit in Anspruch nehmen würde, den muss man voll zurückzahlen.
Jetzt will ich dich nochmal kurz auf das andere Thema zurückbringen. Du hattest vorhin gesagt, welche Unterlagen man einreichen muss. Also, genau, jetzt wollte ich nochmal geschwind fragen. Du hattest gesagt, man muss auch seinen eigenen Kontostand einreichen, der unter 8.200 Euro, glaube ich, liegen sollte.
Ja.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr von meiner Oma 20.000 Euro geerbt und muss jetzt BAföG oder möchte BAföG beantragen. Wenn ich jetzt wieder schaue, meine Eltern liegen eigentlich gerade in dem Verdienstbereich, wo ich BAföG förderfähig bin, aber ich, arme Sau, sag ich mal, habe jetzt diese 20.000 Euro geerbt und bin deswegen zu vermögend für BAföG, obwohl ich das ja eigentlich nur zufällig eben bekommen habe durch
ja,
das Erbe.
Das ist leider Pech. Dann müsste man schauen, ob man das vorher mehr oder weniger sinnvoll ausgeben kann. Also was man machen darf, ist, man könnte hergehen und sagen, okay, ich ziehe nach München. Gut, das wird gleich ein bisschen sehr teuer, aber ich ziehe eine eigene Wohnung zum Studium und tue mein ganzes Zimmer schön einrichten mit dem Geld. Das
okay.
wäre okay. Oder ich mache halt dann noch einen Urlaub und ja, gebe das Geld halt so weit aus, dass ich diese Grenze danach unterschreite und stelle dann erst den Antrag.
Aber das heißt für mich, ich kann sozusagen eine Woche vorher mir für 12.000 Euro, also ein Auto ist ja wieder nichts, weil das ist ja wieder Vermögen, aber ich kann jetzt
genau.
für 12.000 Euro in Urlaub gehen und
das,
zwei Tage
ja,
später
okay.
theoretisch BAföG
Wobei,
beantragen.
Wobei bei 12.000, also es gibt ja den sogenannten Datenabgleich, der kommt zwar immer erst Jahre später, aber und jetzt, wo es so wenig Zinsen gab, fällt das auch nicht so auf, weil vor allem die Zinsen gemeldet werden, aber vor 10 Jahren war das noch ein bisschen anders, da fiel dann auch auf das Hohe. Sie haben aber so viel Zinsen gehabt, da möchten wir doch genauer wissen. Sie hatten ja offenbar mehr Geld und warum war das dann weg? Also man sollte nicht 12.000 Euro irgendwie verschwinden lassen, schon gar nicht. Und für einen Urlaub, eigentlich können Sie nichts sagen, aber das würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Besser wäre dann 3.000 Euro, dann kaufe ich mir besonders einen teuren Computer oder sowas. Da kann man halt nichts sagen. Oder Bücher fürs Studium oder was weiß ich. Und ein bisschen was lebe ich halt ein bisschen großzügiger. Da können sie auch nichts sagen. Aber ich darf mir auch kein Diamant kaufen. Das ist ja an sich auch wieder Vermögen. Oder Goldbarren sind auch Vermögen. Und man darf auch nicht Bitcoins. Das kann man sich wieder fragen, wie sollen die das rauskriegen. Aber formal gesehen zählen die auch als Vermögen. Alles. Also selbst die PayPal-Konten theoretisch.
Okay, das heißt, die machen einem den Betrug auf jeden Fall nicht leicht.
Nee, es wird auch zunehmend immer schwieriger, weil es wirklich immer weiter gefasst wird. Die
ja.
Kontrollen tatsächlich auch
okay,
weitergehen.
Dann lass uns mal gerade weitermachen mit unserer, wir beantragen jetzt hier BAföG zusammen Story. Ich habe jetzt die ersten Daten eingegeben, also gerade mein Vermögen, das Einkommen von meinen Eltern, wie die Situation aktuell bei meinen Geschwistern ist. Wie sieht es dann aus? Muss ich dann einfach warten oder wie geht es dann weiter?
Also den Lebenslauf, den eigenen, muss man ja auch eingeben beim allerersten Antrag. Das kann man sich ja auch schon vorher zusammenstellen. Das wird spannender. Also für 19-Jährigen ist das auch relativ unproblematisch. Da werden die auch nicht viel nachfragen. Aber wenn man doch älter schon wäre und es dann sogar zu elternabhängigen BAföG kommen könnte, weil man schon irgendwelche Ausbildungen hat, dann müsste man die auch alle nachweisen. Aber wie gesagt, ein 19-Jähriger, da werden die jetzt nicht viel nachfragen. Da brauchen wir auch keine Schulnachweise vorher. Bei den Geschwistern dagegen, wenn man denn welche hat, da wollen sie dann auch wirklich, wenn die selbst studieren, muss man dann auch wirklich jedes Semester einen neuen Nachweis nachreichen. Also das ist dann auch gar nicht mit dem Antrag vorbei, sondern geht dann auch weiter, solange das BAföG noch läuft. Und die Eltern, die müssen im Wesentlichen ihren Steuerbescheid bereit haben vom vorletzten Jahr. Und den eben einreichen. Und da schränkt es natürlich auch wieder an, wenn sie komische Sachen haben, noch Aktien oder was weiß ich. Also, nee, das ist ja Vermögen. Vermögen der Eltern interessiert nicht, aber wenn sie halt Einkommen auch noch aus Selbstständigkeit haben oder aus Landwirtschaft oder sonstige abgefahrene Sachen oder noch unterhaltspflichtig sind, weil Patchwork-Familien haben mehrere Kinder, die Eltern hatten. Sind doch schon getrennt und das jeweiligen, der beantragt und haben jeweils neue Kinder und hin und her, dann wird es natürlich auch beliebig unübersichtlich.
Ja, irgendwie ist es gefühlt, will das BAföG-Amt eigentlich alles haben, was jemals mit Geld zu tun hatte, was du bekommen hast oder wie viel du gerade hast, so vom
Ja, es
Gefühl her,
geht
oder?
wirklich ums Aktuelle also man kann immer sagen, für einen Antragsteller geht es ums Aktuelle, bei den Eltern geht es um das vergangene Einkommen und da zum Glück auch wirklich nur Einkommen vom vorletzten Jahr. Und sollten die Eltern gerade weniger verdienen, dann können sie einen sogenannten Aktualisierungsantrag stellen. Dann kann also auch ein Elternteil, der jetzt, was weiß ich, arbeitslos wird, dann kann das aktuelle Einkommen, das ist allerdings auch nochmal eine komplizierte Sache an sich, da würde ich dann eher empfehlen, bei uns erstmal den Artikel zum Thema Aktualisierungsantrag zu lesen. Der erklärt dann die vielen Randbedingungen, die es da gibt, auf was man achten muss, wann es sich wirklich lohnt, wann nicht. Also wenn jemand im Dezember arbeitslos wird oder ja noch später im Jahr, also nicht später im Jahr, also was weiß ich, im Juni und man hat aber BAföG bekommen vom September vorher bis August, dann lohnt sich es wahrscheinlich nicht mehr wegen den 3 Monaten. Das macht dann fürs BAföG nicht so viel aus, weil die
Okay.
Anrechnung da kompliziert ist. Leider.
Jetzt haben wir ja
Aber
schon,
wenn
sorry, jetzt haben wir ja schon öfters mal über das Thema Geld gesprochen. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt vorhin mal 800 € in den Raum geworfen. Das bewegt sich ja von, ich glaube, 50 € bis, was ist denn so die Obergrenze bei BAföG?
Nee, also es läuft ab 10 Euro. Wenn man sozusagen nur
Okay.
Anrecht auf 9 Euro hätte, kriegt man tatsächlich leider gar nichts. Also man kriegt
Okay.
mindestens 10 und höchstens, wenn man wieder den 19-Jährigen nimmt, der noch über seine Eltern krankenversichert ist, dann sind es jetzt 753 Euro, wenn er auch nicht mehr bei den Eltern wohnt.
Okay. Und wie ist es dann wieder? Du hast ja vorhin gesagt, man hat dieses BAföG-Geld, man bekommt sozusagen Geld zur Verfügung, aber das heißt ja nicht, ich bekomme es geschenkt, sondern ich muss ja immer zurückzahlen. Und wie genau kann ich das jetzt sehen? Also gibt es da immer fixe Prozentsätze, gibt es da variable
Nee, das ist
Rückzahlungsquoten?
eigentlich nach allem, was es sonst so also besser sind praktisch nur Stipendien, da ist es ja wirklich geschenkt. Da muss man gar nichts zurückzahlen, außer man hätte betrogen und gar keinen Anspruch gehabt. Beim BAföG, wenn man da alles korrekt angegeben hat, dann muss man von dem, was man erhält, als Student die Hälfte zurückzahlen, höchstens allerdings 10.000 Euro. Das heißt, wenn man wirklich den Höchstsatz bekommen würde und das dann auch 10 Semester lang für Bachelor und Master oder gar beim Medizinstudium noch länger, dann ist man, wäre man weit über 10.000 Euro die Hälfte von dem, was man bekommen hat. Trotzdem muss man dann nur 10.000 Euro zurückzahlen. Das ist die Obergrenze in jedem Fall. Außer wieder für diesen Fall, dass man die Regelstudienzeit überschreitet und dann noch was haben möchte, das ist da außen vor. Das wird nochmal extra.
Und bei dem Zurückzahlen, du hast ja gerade angesprochen, maximal 10.000 Euro, sonst die Hälfte. Wie sieht's aus mit der Rückzahlungszeit? Ist es so ein monatliches Ding? Muss ich das auf einmal
Ach so, genau,
überweisen?
das beginnt 5 Jahre nach Ende der Regelstudienzeit. Jetzt bei der Bachelor-Master-Zeit, wie man sie heute ja meistens hat, ist es leider aber so, dass es 5 Jahre nach Ende des Bachelors beginnt. Und dann ist die Rate, auch die monatliche Rate ist fest, 130 €. Wird aber in der Regel in vierteljährlichen Beträgen à 390 eingezogen. Aber ja, es sind ja praktisch 130 Monate, die man sich zur Seite legen muss, damit man das dann abstottern kann. Auch da gibt es wieder Freibereiche, wo, wenn man gar kein Einkommen hat, kann man sich freistellen lassen. Das
Okay.
heißt, es ist eigentlich im Vergleich zum echten Kredit weit angenehmer. Also erst 5 Jahre später, es fallen keine Zinsen an. Es ist, wie gesagt, höchstens die Hälfte. Wenn man sehr wenig Einkommen hat oder keins, kann man sich freistellen lassen, immer für ein Jahr. Und nach einer gewissen Zeit ist man dann, nach 20 Jahren, wäre man dann, wenn man immer korrekt gezahlt oder sich freistellen lassen konnte, ist man auf jeden Fall dann raus, selbst wenn
Okay.
man die Schulden dann nicht zurückgezahlt hat.
Ich meine, für einen Schwabe hört sich das jetzt natürlich nach einem guten Geschäft lernen, wenn man das jetzt mal so über den Daumen bricht. Aber ich habe jetzt mal noch eine Frage am Ende an dich. Und zwar würdest du jetzt einfach, wenn, also egal welcher Studierende uns jetzt gerade zuhört, würdest du immer empfehlen, sich auf BAföG zu bewerben und es einfach mal zu probieren? Oder würdest du sagen, nein, also man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass wenn die, sag ich mal, gerade jetzt wie beim BAföG-Rechner, wenn man das alles mal eingegeben hat auf der Webseite, dass es sich gar nicht lohnt, detailliert die ganzen Unterlagen rauszusuchen und wirklich einzureichen? Oder was würdest du da sagen?
Also, wenn man Einzelkind ist und die Eltern tatsächlich was im Bereich von 5.000 € brutto verdienen, dann braucht man sich die Mühe nicht zu machen.
Die Eltern heißt immer zusammen, oder?
Ja. Oder entsprechend halt ein Elternteil rechnerisch. Ja, dann reichen schon. Ja, auch so 5.000 hat es ja. Selbst
Okay.
wenn sie getrennt wären. Und wenn es allerdings mehrere Geschwister gibt, es gibt da auch so ein lustiges Detail, das in der Realität wahrscheinlich so gut wie nicht vorkommt, aber wenn man rein theoretisch, es gäbe 11 Kinder, man wäre der Älteste, die anderen 10 sind alle noch Schüler, dann könnten die Eltern sogar Millionäre sein vom Einkommen und man würde BAföG bekommen.
Okay.
Weil es wird vom Einkommen der Eltern ganz am Ende nochmal 50% des Einkommens schon mal weggenommen. Und für jedes Kind, das nicht selbst schon BAföG bekommen kann, also eben deswegen noch Schüler, da kriegt man in der Regel ja, also Gymnasium oder früher, kriegt man ja kein BAföG, außer wieder in Sonderfällen, aber wollen wir mal nicht ins Detail gehen. Für jedes Kind, das so jung ist, gibt es nochmal 5%, was vom Elterneinkommen weggerechnet wird. Also 10 Kinder, 50%, 50% haben die Eltern sowieso schon, 100% weg. Dann kann ja das Einkommen sein, wie es will.
Das hört sich jetzt nach einer biologischen Herausforderung an, muss ich sagen, aber.
Ja, aber es zeigt halt, wenn es wirklich mehrere jüngere Kinder gibt, steigt die Wahrscheinlichkeit dann doch stark an, weil diese Prozente, also wenn es 5 Kinder gibt, also meist der Sechste, der Älteste, die Älteste, und dann sind es ja schon 75% vom Einkommen der Eltern, was auf jeden Fall, also nach den ganzen Freibeträgen, dann auch noch weg ist. Also konnte schon eher was rauskommen. Das
Okay.
heißt, die Zahl der Kinder und ob die selbst noch, wenn sie jünger sind oder selbst auch studieren, das lohnt sich dann auch. Da wird es ein bisschen anders berechnet, aber auch berücksichtigt.
Für alle, die jetzt keine 10 Geschwister haben, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, BAföG zu beantragen. Und zwar, es gibt ja noch Sonderformen vom BAföG, wie zum Beispiel das Auslands-BAföG. Kannst du uns da vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen, worum es da genau geht?
Also im Grunde ist es vom Rest wie das normale BAföG. Nur, dass es da halt noch zusätzliche Beträge geben kann für Studiengebühren. Also der Bedarf, der angesetzt wird, kann höher sein, wenn man in ein Land geht, wo Studiengebühren nicht zu vermeiden sind. Dann kann man noch bis 4.600 € insgesamt als Bedarf erstmal bekommen. Das heißt, dann gibt es eben im Monat umgerechnet nicht nur 800 Euro, sondern nochmal 4.000, wenn man vielleicht 10 Monate ist man nur im Ausland. Ne? Da gibt es ja auch Semesterferien, die wird man dann nicht im Auslands-BAföG nicht bezahlt, dann wird man wieder ins Inlands-BAföG fallen. Also 10 Monate noch 4.600 Euro sind also nochmal 460 Euro. Es gibt noch in einigen Ländern gibt es noch zusätzliche Zuschläge. Dann ist man halt schon beim Bedarf von weit über 1.000 Euro. Und es kann dann sein, dass dann halt selbst wenn man in Deutschland selbst knapp kein BAföG kriegen würde, im Ausland dann zwar auch nicht 1.000 Euro, aber immerhin 200-300 Euro noch als Unterstützung im Monat abgreifen kann. Und es wäre ja schade, wenn man sich das entgehen lässt. Das heißt, beim Auslands-BAföG kann es sich eher lohnen. Das tut unser Rechner auch berücksichtigen, kann man also auch eingeben, okay, ich will in die USA gehen, wie sieht es denn da aus? Wie viel mehr ist das denn?
Über eine Sache müssen wir noch reden, und zwar nämlich, wann kann ich BAföG beantragen? Also einmal jetzt fürs erste Mal BAföG im ersten Semester und dann auch für Folgesemester, fürs nächste Semester. Wie sieht es da aus?
Ja, also grundsätzlich, also wenn man überhaupt glaubt, da im Bereich zu kommen, dass es sich lohnt, sollte man es so früh wie möglich beantragen, nicht irgendwie erst Studium anfangen, erst mal schauen oder so, das ist alles verschenkt. Also man kriegt nicht nachher mehr BAföG oder länger dann, weil man am Anfang drauf verzichtet hat. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Man kann, sollte nicht, weil man sich noch nicht sicher ist, drauf verzichten. Das bringt einem nichts. Das wird einem in keinster Weise honoriert, dass man da verzichtet hat. Und grundsätzlich hat es aber auch keinen Sinn zu beantragen, solange man praktisch noch keine Immatrikulation hat. Also man muss wissen, wo geht es hin, an welche Hochschule, weil erst dann ist ja auch klar, welches Amt zuständig ist. Und das Amt wird den Antrag auch erst wirklich bearbeiten, wenn sie da die Bescheinigung haben, dass man immatrikuliert ist, weil sonst wissen sie auch, dann ändert sich die Idee oder so, warum sollen sie einen Antrag beantragen, bearbeiten, wo es noch nicht sicher ist, dass das zustande kommt. Aber sobald man die Immatrikulation in der Hand hat, dann auf jeden Fall.
Okay.
Und dann zählt das immer für ein Jahr in der Regel, also immer Semester, zwei Semester sozusagen. Und dann sollte man wieder 2 Monate, bevor der Zeitraum, in dem man gefördert ist, aufhört, sollte man den Folgeantrag einreichen. Dann wird nämlich auch garantiert, dass man keine Unterbrechung hat, selbst wenn das Amt dann länger braucht, um den Folgeantrag zu bearbeiten. Dann gibt es erstmal vorläufig den Betrag weiter, den man im ersten Jahr bekommen hat.
Ja, alles klar. Ich glaube, wir haben es jetzt zum Thema BAföG grob eigentlich alles erfahren. Olli, hast du sonst irgendwas, wo du sagst, hey, das ist noch super wichtig, worüber wir noch nicht geredet haben zum Thema BAföG?
Also man sollte, denke ich, auf jeden Fall sich mit dem Thema beschäftigen, wenn die Eltern jetzt nicht offensichtlich sehr einkommensstark sind, weil es ist mindestens zu 50%, oft sogar ja mehr, geschenktes Geld. Und man wird auch später im Leben mit Anträgen zu tun haben. Man kann es echt auch als Übung sehen, mit sowas sich ja mal so auseinanderzusetzen. Man kommt da nicht umhin. Also warum nicht für etwas einsetzen die Zeit, wo man im besten Fall dann auch sogar bares Geld bekommt.
Okay. Dann hätte ich gesagt, das war es auf jeden Fall zum Thema BAföG. Vielen Dank für deine Zeit. Eine letzte Frage an dich noch ein bisschen persönlicher. Und zwar, wir sagen ja immer, dass wir der Podcast sind, indem wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen die Tipps geben, die wir uns gewünscht haben. Wie sieht es denn aus bei dir? Welchen Tipp hättest du dir gewünscht für deine Studiumszeit?
Die ist jetzt leider schon ein wenig länger her. Also, und BAföG habe ich persönlich gar nicht bekommen. Ich war Einzelkind, meine Eltern haben in dem Sinne genug verdient und haben mir da auch keine Steine in den Weg gelegt. Also habe ich persönlich da keinen Tipp gebraucht. Und es lief alles gut. Also ich bereue sozusagen nichts und finde jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendeine Sache jetzt dann nachträglich gedacht hätte, oh, hätte ich das gewusst, dann gibt es jetzt nichts. Es hat sich zufällig alles gefügt. Das war jetzt nicht, dass ich so schlau war, sondern es war auch ein bisschen Glück.
Ja.
Aber bei mir hat sich alles gut gefügt. Ich hatte eine super O-Phase. Also Leute, es war ja auch in Baden-Württemberg, in Karlsruhe habe ich studiert, die einen sehr nett aufgenommen haben. Und ja, 4,0 gewinnt war das Motto am Anfang im Vordiplom damals noch. Das ist gelungen und der Rest hat dann auch geklappt. Und am Ende habe ich ja dann mit dem begonnen, was heute eben Studis Online und BAföG-Rechner und so ist. Den habe ich ja am Ende meines Studiums schon angefangen zu programmieren.
Ja.
Also ist soweit alles gut gelaufen, kann ich mich nicht beschweren.
Okay, das klingt ja schon richtig gut. Du hast auch gerade das Stichwort erwähnt, Studis Online. Kannst du kurz 2, 3 Sätze zu deiner Webseite noch verlieren? Für wen ist es interessant und was findet man da für Inhalte?
Also es ist im Grunde für alle Studierende interessant. Es gibt auch ein Forum, da kann man ja auch über alles Mögliche diskutieren und schwätzen, wenn man möchte. Aber unsere Schwerpunkte sind vor allem für eben die Studienwahl und für Studieninteressierte. Der ganze BAföG-Rechner, BAföG, die Studienfinanzierung an, insgesamt, also auch Stipendien, Kindergeld, wie ist es mit dem Unterhalt? Was müssten die Eltern denn eigentlich geben nach deutschem Recht? Was gibt es sonst noch für Alternativen? Kredite, ganz besondere Sonderformen wie Wohngeld, die nur in sehr seltenen Fällen, aber was ist auch, wenn man selbst schon Kinder hat, was gibt es da für Fördermöglichkeiten? All das versuchen wir, soweit es geht, abzudecken. Und eben Studienwahl, was kann man studieren, wo kann man studieren, wo gibt es Hochschulen? Welche Hochschularten, was kostet wo, was, wie, ja.
Okay, also so im Prinzip ist es quasi die Anleitung fürs Studium und alles rund ums Studium, so wie ich es verstanden habe.
Ja.
Okay.
Man muss sich dann eher, ist dann schon das Problem, sich da zurechtzufinden, wo, was ist für einen jetzt selbst relevant, weil jeder hat ja von Eltern, von Beratern, von Freunden schon zu manchen Themen keinen Bedarf an Fragen, aber zu anderen, ja. Und wo findet sich dann welche Antwort?
Alles klar. Wie gesagt, wir verlinken euch den BAföG-Rechner und Studis Online in der Beschreibung. Ansonsten war es jetzt auch mit der Folge. Olli, dir nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit und für deinen Input. Genau.
Ja, alle, bitte.
An alle, die bis jetzt dran geblieben sind, wir würden uns mega freuen, wenn ihr erstens die beiden Links in der Beschreibung abcheckt, also Studis Online und den BAföG-Rechner, dann lasst noch gerne ein Abo da für den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Zusätzlich gibt es uns auch auf Instagram, wir heißen da Tipps auf Augenhöhe. Falls ihr Fragen rund ums Thema Studium habt, die ihr nicht auf Studis Online finden solltet, beziehungsweise wo ihr einfach die Meinung von Tobi und mir haben wollt, dann schreibt uns da gerne und auch für Themenvorschläge sind wir immer offen. Das war's jetzt von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.